dabei bist bei dieser neuen Folge des Gesund Yourself Podcast. Heute wird es richtig spannend, denn wir sprechen über das Thema Selbstbewusstsein. Noch genauer, Selbstbewusstsein wahrhaft erschaffen. Denn du hörst richtig, wir haben eine Möglichkeit, selber etwas zu erschaffen. Vielleicht war dir das vorher klar, vielleicht aber auch nicht. Und wenn du diese Folge jetzt hörst, dann bist du hier richtig, wenn du zum Beispiel sagst, dass du nicht so selbstbewusst bist. Oder wenn du jemanden kennst, der nicht so selbstbewusst auf dich wirkt. Oder vielleicht hast du auch einfach nur Interesse an dem Thema. In jedem Fall habe ich ein paar tolle Sachen für dich vorbereitet. Und ja, fang jetzt einfach mal an, über das Thema zu sprechen. Und ganz am Ende gibt es auch noch eine kleine Übung, eine Anwendung, die ich anleite für dich, sodass du ja hier nicht nur Input für deinen Verstand bekommst, sondern auch direkt eine Erfahrung machen kannst, eine Mini-Erfahrung, und wir das Gefühl auch mitnehmen. Also, wenn wir uns mit dem Thema Selbstbewusstsein auseinandersetzen, dann sind wir ganz schnell bei der psychologischen Forschung. Also eigentlich beschäftigt sich ganz viel Forschung und ganz viele Fachdisziplinen mit dem Thema Selbstbewusstsein oder Bewusstsein. Und dann tauchen schnell große Fragen auf. Also zum Beispiel, was beschreibt eigentlich unser Selbst? Oder gibt es überhaupt die Möglichkeit, Bewusstsein mit Worten zu beschreiben? Oder warum habe ich manchmal das Gefühl, dass ich ein hohes oder ein niedriges Selbstbewusstsein habe? Wieso ist da eine Diskrepanz zwischen dem, wie mich andere Menschen wahrnehmen und wie ich mich selbst wahrnehme? Also du merkst schon, das sind große Fragen, die die Wissenschaft noch lange nicht alle beantwortet hat. Aber wir schauen heute mal in diesen Bereich rein und gucken uns vor allem das an, was wir bereits wissen oder was wir anwenden können. Also in der psychologischen Forschung guckt man dann bei solchen Themen am ehesten dort, wo, ich sag mal, der Übergang stattfindet, ja, wo man einen Unterschied wahrnehmen kann, wo ein Anfang oder ein Ende beschrieben wird. Und deswegen ist es auch manchmal dienlich, zum Beispiel habe ich das im Studium häufig bemerkt, durch die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Krankheitsbildern, also mit psychischen Störungen, die wir haben, merkt man schnell, okay, jeder von uns hat irgendwohin Tendenzen. Und so kannst du es dir eigentlich auch mit dem Thema Bewusstsein vorstellen. Also die Forschung richtet ihr Augenmerk quasi auf die Extreme. Und um mal konkreter zu werden, ist das zum Beispiel die Beschäftigung oder die Auseinandersetzung mit Patienten, die Bewusstseinsstörungen haben. Es gibt ja einen Bereich in der Psychologie, in der Psychopathologie, der Bewusstseinsstörungen genannt wird. Und das sind häufig Patienten, die zum Beispiel einen Unfall hatten und danach nicht mehr bei klarem Bewusstsein, also bei Wachbewusstsein sind. Und durch die Beschäftigung mit zum Beispiel dieser Patientengruppe gibt es einige Erkenntnisse, auf die ich gleich auch nochmal eingehe. Also beim Thema Bewusstsein sind wir schnell bei den Grenzen und Übergängen in der Psychologie. Ein anderes Beispiel ist, dass Kinder untersucht wurden. Also es wurden ganz viele Studien mit der Beobachtung von Kindern erstellt, und zwar gibt es da einen Übergang, also den man auch wahrnehmen kann, den man testen kann, wann ein Kind ein Selbstbewusstsein entwickelt, wann wir also uns selbst bewusst werden, wahrnehmen, dass wir getrennt von allem sind. Sind wir ja in Wirklichkeit nicht, aber so wirkt es am Anfang ja erstmal. Ja? Wir erleben uns als Individuum, als Einzelwesen. Und das nennen Forscher den Übergang zum Selbstbewusstsein. Ein Prof im Studium hat es auch so schön beschrieben, dass das Baby oder das Neugeborene sich selber als His Majesty the Baby King bezeichnen könnte. Und damit meinte er, dass Babys oder Neugeborene erstmal von der Wahrnehmung her oder vom Bewusstseinslevel, sage ich mal, vermutlich eher alles zusammenhängend wahrnehmen, so als wären sie quasi Gott. Und erst ab einem gewissen Alter das Selbstbewusstsein eintritt und das Kind begreift, okay, ich bin nicht alles, sondern ich bin ein Individuum, was irgendwo eine getrennte Wahrnehmung von allem anderen hat. Genau. Und andere Bereiche, wo das Bewusstsein noch untersucht werden, sind zum Beispiel mit Patienten im Schlaflabor, also der Übergang vom Wachbewusstsein ins Unterbewusstsein. Da wurden ganz, ganz viele Träume untersucht. Die Gehirnaktivität wird da gemessen. Genau, und da hat man unter anderem auch festgestellt, dass wir, vielleicht kennst du das, wenn du eine Entscheidung triffst, hast du vielleicht das Gefühl, dass du die Entscheidung triffst, ja? Weil irgendwie hat man in der Forschung festgestellt, dass die Entscheidung schon 7 Sekunden, bevor wir sie aussprechen und wahrnehmen, sichtbar ist im Gehirnscan. Das heißt, mit so bildgebenden Verfahren wie zum Beispiel der Kernspintomographie können Wissenschaftler beobachten Wissenschaftler seit Jahren, welche Bereiche in unserem Gehirn aktiv sind, wenn wir zum Beispiel Reizen ausgesetzt werden. Ja, es gibt ja zum Beispiel visuelle Reize. Und dann sehen die Wissenschaftler quasi anhand der Gehirnaktivität, wie wir diese Reize verarbeiten. Wie wir zum Beispiel auch Bewegungen planen oder wie unser Gehirn seine Aktivität verändert, wenn wir Emotionen empfinden, zum Beispiel Angst, Freude, Wut und so weiter. Und jetzt gibt es in Berlin tatsächlich einen sehr bekannten Neurowissenschaftler, John Dylan Haynes heißt er. Der hat ganz, ganz viel geforscht in dem Bereich und ist da, ich würde mal sagen, ein Pionier. Und der hat gesagt, wenn wir die Aktivierungsmuster im Gehirn erfasst haben, lassen sich damit das Verhalten und Erleben einer Person alleine aus ihrer Gehirnaktivität ableiten. Das muss man erstmal sacken lassen. Ja? Das heißt, auf der Suche nach der Signatur des Bewusstseins oder während dieser Forschung ist mittlerweile ganz, ganz eindeutig sichtbar, was wir bewusst wahrnehmen, wann der Übergang zum Unterbewusstsein da ist, wann wir überhaupt ein Selbstbewusstsein selber wahrnehmen können, ja, oder uns unserer selbst bewusst werden und so weiter. Jetzt gibt es aber eine vereinfachte Betrachtungsweise, die dir vielleicht helfen kann, das Bewusstsein und damit auch das Thema Selbstbewusstsein mehr greifen zu können. Und das ist, wenn du Bewusstsein einfach mal als einen Prozess betrachtest und nicht als etwas, was da ist oder nicht da ist. Denn Bewusstsein ist immer da. Ja? Wenn du Bewusstsein als Prozess betrachtest, dann wäre das ein Prozess, der dir dabei hilft, etwas zu erkennen und zu verarbeiten, nämlich Information. Also Bewusstsein ist ein Prozess, der dir hilft, Informationen intelligent zu verarbeiten. Und dabei unterscheiden wir jetzt, also das ist wirklich vereinfacht, aber ich finde es gut so, wir können dabei einfach unterscheiden zwischen 2 Instanzen, die eigentlich ein und demselben Prozess unterliegen. Ja, Bewusstsein ist Bewusstsein, aber damit wir es besser greifen können, können wir es einteilen in das Unterbewusstsein und das Bewusstsein oder Tagesbewusstsein. Das heißt, wir erkennen und verarbeiten Informationen durch unser Bewusstsein. Wie machen wir das? Zum einen durch unseren Verstand und zum anderen durch unsere Emotionen, durch unser Unterbewusstsein. Das sind sozusagen die beiden groben Kanäle, durch die Informationen in uns eindringen können, die wir dann verarbeiten. Woraufhin natürlich unser Handeln entsteht, ja, unser Denken, unser Handeln. Also, das Bewusstsein ist eigentlich immer da, auch im Schlaf. Also wir sprechen, wenn wir über das Bewusstsein sprechen, nicht von der Gehirnaktivität, die ich eben erwähnt habe, im Bereich der Forschung. Das, was die Forscher da messen oder wahrnehmen können, ist eher so wie das Echo vom Bewusstsein. Ja, das ist wie die Signatur, wie der Fingerabdruck. Das Bewusstsein ist immer da. Das, was sich unterscheidet und verändert, ist die Wahrnehmung. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe kein Selbstbewusstsein, dann ist das nicht möglich. Das ist faktisch so nicht möglich. Ja? Was aber möglich ist, ist, dass deine Selbstwahrnehmung zum Beispiel, ich wollte schon sagen gestört, aber ich mag das Wort nicht, dass sie nicht so dienlich ist vielleicht. Ja, dass die dir selber nicht so dient. Wenn du zum Beispiel sagst, ich mache mich fertig oder ich bin nicht gut genug, ich bin nicht dies, ich bin nicht das, ich sollte mehr und Druck aufbaust innerlich, dann hast du eine Wahrnehmung von dir selbst, ein Bild von dir selbst, was dir vielleicht nicht dienlich ist, was dir nicht hilft, ein glückliches Leben, ein gesundes Leben zu erschaffen. Also, ob wir im Tagesbewusstsein sind, ob wir uns selbst wahrnehmen, ob wir eine Erinnerung wahrnehmen, ob wir etwas lernen oder abspeichern, ob wir einen Traum wahrnehmen oder träumen. Alles, was sich hier tatsächlich verändert, ist nur die Wahrnehmung, aber nicht das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist immer da. Und um es noch ein bisschen greifbarer zu machen, kannst du dir das einfach so vorstellen, als würdest du eine Kamera in der Hand halten und jetzt mit dem Objektiv, das ist jetzt mein Riesenobjektiv, das Objektiv in Richtung Mond halten. Ja? Also du hast eine Kamera und richtest das Objektiv in Richtung Mond. Und jetzt kannst du ja mit dem Objektiv die Perspektive verändern. Du kannst ranzoomen, also den Mond ganz groß machen und vielleicht die Krater sehen. Und du kannst rauszoomen, sodass der Mond nur noch ganz klein ist und vielleicht wie ein Stern aussieht oder ein bisschen leuchtet irgendwo im Hintergrund, aber im Vordergrund wieder andere Dinge sind. Und mit jeder Bewegung von dem Objektiv nimmst du ja etwas Neues wahr. Also es kommen immer neue Informationen dazu. Der Prozess, wie du diese Informationen wahrnimmst, bleibt aber der gleiche, oder? Und das kannst du dir sozusagen als Metapher für Bewusstsein, für den Prozess der Bewusstwerdung nehmen. Also die Wahrnehmungsperspektive ist veränderbar. Der Prozess, auf dem das Ganze basiert, ist Bewusstsein. Und dieses Objektiv, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, wird quasi in unserem alltäglichen Erleben je nach Gehirnaktivität anders eingestellt. Dann hast du immer andere Sichtfenster sozusagen. Als Beispiel für den Alltag mal gedacht, ich hatte heute tatsächlich ein passendes Beispiel dazu. Und zwar stand ich an einer Ampelkreuzung in Berlin. Und in Berlin sind es meistens sehr große Kreuzungen, wo man etwas länger steht und wo drei Ampeln hintereinander sind, bis man dann wirklich auf der anderen Straßenseite ist. Also habe ich da gestanden und dann warte ich ganz schön lange. Die Ampel ist rot und es fahren ganz viele Autos vor mir her. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass man manchmal, wenn man so einen Weg läuft, spazieren geht, irgendwo hin möchte oder vielleicht auch mit dem Auto fährt, gar nicht so richtig da ist, ja, gar nicht so richtig wahrnimmt Und wenn man dann irgendwo angekommen ist, plötzlich sagt, oh, das ging aber schnell. Ja, wie bin ich denn hier hingekommen, quasi nach dem Motto. Das heißt, unterbewusst läuft ganz viel gleichzeitig ab. Also unsere Körperfunktionen werden ja gesteuert, aber auch Bewegungen, Reaktionen, alles wird einfach unbewusst gesteuert vom Bewusstsein. Die Reize werden verarbeitet, unsere Organe funktionieren weiter, unser Herz schlägt, wir atmen und so weiter. Aber die Wahrnehmung ist anders. Ja, wenn ich sage, oh, das ging aber schnell, war ich quasi mit meiner Aufmerksamkeit nicht richtig da. Ich war vielleicht in einem anderen Fenster unterwegs. Ja, vielleicht war ich am Tagträumen, was auch immer. Wenn ich jetzt da mal reinzoome, dann ist ja das, was da passiert, das Gleiche, was immer passiert. Es sind Reize im Außen und wir nehmen diese Reize durch unsere Sinne wahr. Nur eben in dem Beispiel unbewusst. Also, ob das jetzt Geräusche sind von einem fahrenden Auto oder Bilder, die ich sehe oder das Signal an der Ampel, dass es eben noch rot ist, oder Menschen, die drumherum stehen und auch warten, bis die Ampel grün wird. Das ist ja alles Information, die aufgenommen wird durch das Unterbewusstsein. Aber bewusst nehmen wir meistens nicht wirklich wahr, was da passiert. Also wenn ich jetzt daran denke, wer stand denn da heute neben mir, dann weiß ich das nicht mehr. Ich weiß, dass da Leute standen, aber ich weiß nicht mehr, ob das Mann oder Frau war, welche Farbe vielleicht die Jacke hatte, was auch immer. Kannst du ja einfach mal testen, ob du das noch abrufen kannst, diese Informationen von deinem letzten Spaziergang. Also das beschreibt eigentlich ganz gut so das Unterbewusstsein, was da alles passiert. Und manchmal, jetzt wird es sehr spannend, sind da Informationen, die erinnerbar sind, die bis ins Tagesbewusstsein durchdringen, ja, die noch ganz präsent bleiben. Also nochmal, ich weiß nicht mehr, ob da Mann oder Frau neben mir stand an der Ampelkreuzung, aber ich weiß noch, dass ein X3 dahergefahren ist. Ja? Das habe ich im Vorbeifahren habe ich gesehen, da waren ja ganz viele Autos, aber den X3, der ist mir aufgefallen. Und dann habe ich mich gefragt, wieso fällt mir ausgerechnet das Auto auf und die anderen überhaupt nicht? Ich habe nicht die Farbe wahrgenommen, ich habe nicht die Marke wahrgenommen, nichts davon. Und die Antwort ist, weil ich zu diesem Auto eine emotionale Verbindung habe. Also weil in mir eine Erinnerung abgespeichert ist, die damit zusammenhängt. Das war nämlich mein letztes Auto. Und ich habe es sehr geliebt, damit zu fahren und verknüpfe damit ganz viele Erinnerungen mit meiner besten Freundin. Wir hatten damit tolle Erlebnisse. Wir sind damit zu vielen tollen Ereignissen hingefahren und dementsprechend große Emotionen sind damit verknüpft. Das heißt, wir nehmen das bewusst wahr, was irgendwas in uns auslöst und wo unser System irgendwo anknüpfen kann. Ja, ich hatte ja eine Referenzerfahrung dazu und so ist mir das natürlich aufgefallen. Heißt aber auch, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern durch unsere eigene Brille. Mach dir das mal kurz bewusst, also überleg vielleicht auch mal, was das für dich bedeutet. Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern durch unsere eigene Brille. Und du kannst es dir vielleicht auch mal so vorstellen. Dein Körper möchte immer Energie sparen und der ist quasi immer auf der Suche nach, das kenne ich schon, um da anzuknüpfen. Ja? Also um Dinge zu sehen, wahrzunehmen, die einem bekannt vorkommen, damit man sich orientieren kann. Weil dann kann das Bewusstsein die Informationen da einordnen und anknüpfen in dieses Netzwerk, was schon in mir da ist. also in meine Welt von Bedeutung. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Partner oder mit einer Freundin oder wem auch immer im Urlaub wärst und ihr steht beide vor der gleichen Kulisse, also ihr habt sozusagen mit dem Objektiv die gleiche Perspektive, dann nimmt trotzdem jeder von euch etwas komplett anderes wahr. Innerlich passiert etwas anderes, obwohl die Perspektive gleich ist, obwohl die Objektive gleich eingestellt sind, obwohl das Fenster gleich ist. Weil ihr Informationen unterschiedlich verarbeitet. Aufgrund von Bewusstsein und von vorangegangenen Erfahrungen. So, was verrät uns das alles, was ich jetzt gerade erklärt habe, aber über das Gefühl von hohem oder niedrigem Selbstbewusstsein? Wenn wir jetzt mal kurz an das Fallbeispiel denken, was wir jetzt auf Instagram hochgeladen haben, da ging es ja um Max. Ich erkläre es vielleicht auch noch mal kurz, falls du das nicht gesehen hast. Da ging es um Max, der als kleiner Junge, also als Kind von seinen Eltern viel Streitigkeiten mitbekommen hat. Er war erst happy, ja, der war strahlend und lebendig und dann hat er über Jahre mitbekommen, dass die Eltern sich streiten. Und aufgrund dieser Streitigkeiten so, was verrät uns das Ganze jetzt aber zu dem Thema Selbstbewusstsein? Also ob wir ein hohes oder niedriges Selbstbewusstsein empfinden. Wenn wir jetzt nochmal an das Fallbeispiel von Max denken, auf der Psychologie ganzheitlich Seite von Instagram, ich erkläre es so, auch falls du das nicht gelesen hast, dass du es auch verstehst. Wir haben ja festgestellt, dass Kinder, sobald man sie vor den Spiegel setzt, eine Schwelle erreichen, ab der sie sich selbst erkennen oder eben nicht, ja, vor dieser Schwelle. Das hatte ich am Anfang auch schon mal gesagt. Dazu gibt es viele Forschungen und einer dieser Tests wird als Rouge-Test beschrieben. Da hat man Kindern einen Punkt ins Gesicht gemacht und sie dann vor den Spiegel gesetzt und so herausgefunden, ob die Kinder wirklich verstehen, dass sie sich selbst sehen, indem sie halt eben den Punkt berührt haben oder eben nicht. Also in ihrem eigenen Gesicht und nicht im Spiegelbild. Und da wurde festgestellt, dass die Schwelle, an der unser Selbstbewusstsein quasi da ist, zwischen 6 bis 18 Monaten ist. Also zwischen 6 bis 18 Monaten erreichen wir diese Schwelle und werden uns selbst bewusst oder erfahren, dass wir quasi getrennt von anderen auch existieren. Und das Interessante mal nebenbei ist jetzt auch, dass man diesen Test nicht nur mit Menschen gemacht hat, sondern auch mit Tieren. Es hat nicht bei allen Tieren funktioniert, bei Fischen zum Beispiel nicht. Fische haben darauf sehr aggressiv reagiert, aber Elstern, Delfine, Rhesusaffen, Elefanten, Orang-Utans, all diese Tiere haben diesen Test auch bestanden. Das ist von einem amerikanischen Psychologen vorwiegend durchgeführt worden, der heißt Gordon Gallup Jr., falls euch das interessiert und ihr mal da nachgoogeln wollt. Also, ab diesem Zeitpunkt der Schwelle, wenn das Selbstbewusstsein da ist, kannst du es dir so vorstellen, als würden wir quasi durch Erfahrungen, die wir machen und dann interpretieren, nach und nach sowas wie Schichten um unseren Kern bilden, also um unser Selbst drumherum ausbilden. Ungefähr so wie ein Baum, der von Jahr zu Jahr einen Kreis mehr bekommt. Und das, was sich vielleicht heute sagen lässt, ich habe ein gutes oder ein schlechtes Selbstbewusstsein, ist immer die Interpretation der Erfahrung. Also das, was du interpretierst. Um es mal greifbarer zu machen, jetzt kommen wir wieder zu Max zurück. Max hatte ja das einschneidende Erlebnis der Trennung seiner Eltern. Also er war erst happy als Kind, dann haben sich die Eltern über einen längeren Zeitraum immer gestritten und zum Schluss getrennt. Und diese Trennung, dieses Erlebnis, die Erfahrung, hat er natürlich verarbeitet. Und Max hat es destruktiv verarbeitet in dem Beispiel. Und für uns geht es darum zu schauen, wo haben wir etwas destruktiv verarbeitet? Wo haben wir destruktive Überzeugungen über uns, über andere, über das Leben, über die Welt? Weil das kann wirklich sein, dass wir Dinge erlebt haben, dass wir Erfahrungen gemacht haben, diese interpretieren, eine unbewusste Überzeugung mit uns rumschleppen, jahrelang, und damit unsere Realität erschaffen. Und dann sagen wir vielleicht manchmal, das ist mein Schicksal, ja, oder ich kann nichts tun und gehen in so eine Ohnmachtshaltung. Aber dem ist nicht so. Wenn wir uns selbst bewusst werden, wenn wir diesen Prozess der Bewusstwerdung eingehen, dann bedeutet das, dass wir auch in die Auseinandersetzung mit unserem Selbst gehen. Also wie wir die Dinge wahrnehmen, wie wir Erfahrungen abgespeichert haben, wie wir Dinge interpretiert haben. In dem Beispiel von Max war es ja so, dass er es so interpretiert hat, dass Streit zur Trennung führt. Und so hatte er als Erwachsener immer den Streit oder die Auseinandersetzung in der Beziehung gescheut. Wenn ich aber nicht bereit bin, mich mit meinem Partner auch mal auseinanderzusetzen, so wie Max, dann hat der Partner vielleicht irgendwann das Gefühl, der ist gar nicht richtig da oder der interessiert sich nicht für mich oder der stimmt mir eh immer zu. Ja, das fühlt sich auch nicht gut an, weil wir brauchen diese Reibung, wir brauchen diesen Spiegel oder diese Projektionsfläche am Partner, um uns weiterzuentwickeln. Da Max aber nur das Programm oder die Überzeugung hatte, Streit führt zur Trennung und das macht Angst, Todesangst und das macht Trauer, ganz viel Trauer, hatte es unbewusst vermieden, in die Auseinandersetzung zu gehen, beziehungsweise kannte er auch gar keine Form der gesunden Auseinandersetzung oder der Auseinandersetzung auf Augenhöhe. Und so kann Max eigentlich als Beispiel für uns dienen oder ein Kandidat sein, der sagt, ich bin nicht so selbstbewusst. Was können wir also machen, wenn wir das sagen? Ich versuche es nochmal so zusammenzufassen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt immer so viele Möglichkeiten. Als erstes können wir uns unsere Identifikationen ansehen. Also mal schauen, uns reflektieren. Es beginnt eh immer mit der Selbstbeobachtung. Womit bin ich identifiziert? Wenn ich zum Beispiel sage, jeder, der bei mir in den Einzelsitzungen ist, kennt diesen Satz. Wenn ich sage, ich bin eine Frau, dann verhalte ich mich wie eine Frau. Dann denke ich wie eine Frau, dann fühle ich wie eine Frau und so weiter. Wenn ich sage, ich bin Deutsche, dann verhalte ich mich vielleicht eher wie eine Deutsche als wie ein Weltbürger. Man kann auch sagen, ich bin nicht Deutsche, sondern ich bin ein Weltbürger. Ja, ich bin ein Mensch, der auf dieser Erde lebt. Da passiert schon was ganz anderes. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich sage, ich bin Deutsch oder ich bin eine Deutsche. Und ihr könnt euch einfach mal anschauen, womit seid ihr überall identifiziert. Eine Identifikation ist zum Beispiel auch, ich bin Psychologin. Ja? Und dann kann man sich anschauen, wo dient mir das und wo schränkt mich das ein, um den Prozess der Bewusstwerdung, der Bewusstseinserweiterung einzugehen. Weil eigentlich Aber jetzt geht es so ein bisschen in die spirituelle Ebene schon rein. Bist du das nicht? Eigentlich bist du das nicht. Eigentlich bist du auch nicht mal dein Körper. Und auch nicht der Geist. Aber das ist jetzt ein Thema, wo ich mich selber noch sehr rantaste. Deswegen gehen wir da jetzt nicht mal tiefer rein, aber nur mal so als Gedankenanstoß. Ja? Ich sehe das immer gerne so, dass der Körper und der Geist wie Instrumente sind, die man lernen kann zu spielen. Dass da gute Töne rauskommen und dass es einen geilen Sound macht und nicht schief klingt. So, was kann ich noch tun? Ich kann mir meine Überzeugungen ansehen. Ja, wenn ich mir selber anfange zuzuhören oder auch mal meinen engsten Bekanntenkreis frage und bitte, mal genauer hinzuhören, was ich denn so den Tag lang erzähle, wovon ich überzeugt bin. Ja? Zum Beispiel, ich bin kein guter Künstler, ist auch eine Überzeugung. Oder alle Menschen sind. Diese ganzen Verallgemeinerungen, das sind alles Überzeugungen, die du dir anschauen kannst. Und da auch wieder die Frage, dient mir das, fördert das meine Entwicklung oder gibt mir das ein Gefühl von kleiner sein, enge, beschränkt sein, weniger Möglichkeiten und so weiter. Was kannst du noch tun? Du kannst Techniken erlernen, mit deinem Unterbewusstsein zu arbeiten. Wir haben so tolle Methoden mittlerweile. Ja, da kann man eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Was du noch machen kannst, ist dir alte Schmerzerfahrungen anschauen. Also zum Beispiel ganz easy eine Timeline aufmalen und intuitiv Striche ziehen, indem du dir die Frage stellst, wann sind mir Sachen passiert, die ich noch verarbeiten soll, wo noch Emotionen da sind, die mich eng machen, die mir Energie rauben, die mich schwer machen innerlich, die mich blockieren. Wann habe ich etwas erlebt, wodurch das entstanden ist? Und dann einfach mal schauen, vom Gefühl her, wie alt war ich da? Was kommt mir als erstes in Erinnerung? Erinnerungen sind nämlich meistens dazu da, damit wir uns weiterentwickeln können. Also die haben einen Sinn für uns. Wenn wir uns nicht an etwas erinnern, hat das meistens auch einen Sinn. Meistens. Außer wenn jetzt eine Amnesie vorliegt, dann sind wir im pathologischen Bereich. Was kann ich noch tun? Ich kann meine Wahrnehmung erweitern. Ja, es gibt ganz viele Übungen, wodurch du deine Wahrnehmung erweitern kannst, wodurch du mehr Präsenz zeigst, mehr bei dir bist, die Wahrnehmung nach innen richtest, ja, mal in dich reinhörst, mal mit dir selber sprichst, anstatt nur im Außen mit anderen. Mal in dich rein fühlst, anstatt nur zu spüren, was um dich drumherum passiert. Obwohl das alles miteinander zusammenhängt, ist es wichtig, auch mal die Ohren sozusagen nach innen zu drehen. Um eben präsenter zu sein und dich selbst mehr zu spüren, dir näher zu kommen und um auch die Erfahrung zu machen, dass es keine Ohnmacht ist, die in dir ist, sondern dass du selber erschaffst, was dir passiert. Dass du selber das Leben kreierst. Und wenn irgendwo unangenehme Kunstwerke kreiert werden, unschöne Sachen, dann schaue ich halt eben, warum ist das so? Wo kommt das her? Ja, was sorgt in mir dafür, dass das im Außen entsteht? Und da sind wir auch schon bei dem nächsten Punkt, die Spiegel im Außen anschauen. Also was fällt dir auf, wenn du deine Umgebung anschaust? Du kannst alles, wirklich alles in Beziehung zu dir betrachten. Und da mal spielerisch rangehen. Ja, ein bisschen mit kindlicher Leichtigkeit schauen, okay, was hat das zu bedeuten, was ich gerade sehen kann, was ich außen hören kann, was hat das mit mir zu tun? Oftmals ist es zum Beispiel so, wenn irgendwas in uns gerade unaufgeräumt ist, dass die Wohnung auch unaufgeräumt ist. Ja? Das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, was man tun kann, ist Projektionen erkennen. Beschäftige dich unbedingt mit Projektionen, damit du in die Selbstauseinandersetzung kommst. Weil oftmals sind die Probleme, die wir mit anderen haben, oder die Streitigkeiten, die wir mit anderen haben, eine Projektion von dem, was wir eigentlich selber klären können, wo wir selber einen blinden Fleck haben, wo wir selber wachsen dürfen. Und dann ist es oftmals leichter, das nach außen zu projizieren, um es zu erkennen. Es ist einfach wichtig, dann zu sehen, okay, es geht gerade nicht um diesen blöden Müll, der nicht rausgebracht wurde, oder um die Socken, die irgendwo rumfliegen, sondern sich dann wirklich zu fragen, was ist hier die Projektion? Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit unserer Beziehungsdynamik zu tun? Und so weiter. Da sind wir auch schon bei dem Thema, worunter quasi diese Folge läuft. Zu anderen bin ich liebevoll, aber zu mir nicht. Weil eben genau das häufig vorkommt. Wenn ich selber einen Mangel an Selbstliebe habe, ob bewusst oder unbewusst, dann gibt es viele Menschen, und vielleicht kennst du das auch, ich kenne es selber auch, die dann anfangen, sich in diese Kümmerrolle zu stürzen, ja, ein Helfersyndrom entwickeln, sich mehr um andere kümmern, das immer als erstes nehmen und sich selbst hinten anstellen. Und das ist eine Dynamik, die häufig passiert und die eigentlich als Signal betrachtet werden kann, nämlich dahingehend, dass wir irgendwann einen Mangel an Liebe erfahren haben. Und da wir eben mit allem, was wir tun, auf der Suche nach Liebe sind, dürfen wir da genauer hinschauen und anfangen, das zu drehen und uns selbst erstmal aufzufüllen. Weil erst dann ist es möglich, wirkliche Liebe mit anderen zu erfahren. Dann ist es ein gemeinsames Erschaffen, ja, ein Teilen, ein gemeinsames Wachsen und nicht eine Abhängigkeit oder eine Kompensation, weil in mir ein Mangel ist. Also, wir kommen langsam zum Ende und damit auch gleich zu der kleinen Mini-Erfahrung, die ich für dich vorbereitet habe. Mach dir aber hier nochmal klar, dass Bewusstsein dich befähigt, Informationen zu verarbeiten. Und Bewusstsein öffnet dich für neue Informationen. Zum einen, es gab ja vereinfacht zwei Möglichkeiten, Informationen, die von deinem zentralen Nervensystem verarbeitet werden, also das, was wir als Gedanken bezeichnen, und Informationen, die von deinem vegetativen Nervensystem verarbeitet werden, das, was wir als Emotionen bezeichnen. Also, wenn wir jetzt, und das ist eigentlich so das Golden Nugget für heute, wenn wir nur an das Denken, wenn wir nur unsere Gedanken verändern, unser Mindset, dann führt das nicht zu einer effektiven Veränderung. Wenn wir nur unser Verhalten verändern, führt das nicht zu einer nachhaltigen, gesunden, langwierigen Veränderung. Das, was wirklich hilft, ist die Kombination aus beiden, also Gedanken und Emotionen. Das beeinflusst die wirkliche Veränderung deiner Realität. Ich sage immer gerne, Gefühle sind wie Magneten. Das Gefühl ist entscheidend. Durch das Gefühl erschaffst du. Durch das Gefühl kreierst du. Wenn du zum Beispiel innerlich den Gedanken hast, ich möchte erfolgreich dies und das tun, ja, und dabei an die Zukunft denkst, dann kann es sein, dass du das Gefühl aussendest von Mangel, von ich habe es noch nicht. Und damit erzeugst du mehr Mangel. Das, was hier wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Gefühle wie Magneten sind. Das heißt, stattdessen könntest du sagen, ich bin bereits jetzt erfolgreich. Und dann gehst du in das Gefühl dazu? Das kannst du selber in dir kreieren. Weil durch bestimmte innere Bilder, durch Gedanken, durch deine Vorstellung kannst du die Chemie in dir verändern. Also, um selbstbewusster zu werden, ist die Herangehensweise durch deine kognitive Struktur wichtig, aber auch, dass du energetische Signale aussendest, dass du deine energetische Signatur anschaust, dich damit beschäftigst und nachhaltige Veränderungen erzeugst. Und bevor wir jetzt in die kleine Übung zum Abschluss gehen, habe ich noch ein Zitat für dich, was ich mega schön finde, von Max Planck ist das. Und zwar hat er gesagt, es gibt keine Materie, sondern nur ein Gewebe von Energien, dem durch intelligenten Geist Form gegeben wurde. Den muss man erstmal wirken lassen. So, und jetzt kommen wir zu der kleinen Übung zum Thema Selbstbewusstsein. Und ich möchte dir hier eine Mini-Erfahrung schenken, was da noch alles in dir steckt. Also setz dich oder leg dich mal bequem hin. Roll deine Schultern nach hinten. Und beginne deine Aufmerksamkeit ganz langsam nach innen zu ziehen. Lass dich durch deinen Atem nach innen tragen und das Äußere ganz langsam verschwimmen. Atme bewusst. Und mach dir hier jetzt mal bewusst. Hier liege ich und hier liegt mein Körper. Hier liege ich und hier liegt mein Körper. Wiederhole diesen Gedanken. Und möglicherweise kannst du jetzt, während du diesen Gedanken denkst, wahrnehmen, dass es noch etwas in dir gibt, das das alles, einschließlich deiner Gedanken, beobachten kann. Und jetzt frage dich hier, wer beobachtet meine Gedanken? Was ist das, was mich befähigt, meine Gedanken und diesen Körper zu beobachten? Achte währenddessen darauf, wie sich deine Schwingung, dein Gefühl verändert. Sehr gut. Danke fürs Mitmachen und danke, dass du bis hierhin gehört hast und dran geblieben bist. Ich hoffe, du hattest mit der kleinen Übung jetzt auch eine Erfahrung zum Thema Selbstbewusstsein. Und ja, freue mich sehr, wenn du morgen auch dabei bist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und der Veröffentlichung. Sehr schön. Ich hoffe, du hattest eine Mini-Erfahrung zu diesem Thema Selbstbewusstsein jetzt auch und hast hier ordentlich was mitgenommen. Ich freue mich natürlich, wenn du dich meldest, wenn du neue Themenwünsche hast, wenn du mir ein Feedback gibst, damit ich meine Arbeit noch verbessern kann, besser an das, was du brauchst, anpassen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du morgen bei der Gruppensitzung zu dem Thema dabei bist. Da habe ich nochmal eine sehr, sehr tolle Selbsthypnose für euch vorbereitet, die über 40 Minuten geht. Da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer, auch für den Verstand vorher, in das Thema rein. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Goldnuggets für dich. Ich hoffe, du bist dabei. Du kannst dich einfach anmelden über unseren Shop. Wir haben das System jetzt ein bisschen vereinfacht. Auf der Homepage gibt es jetzt einen Shop, wo du dir ein Ticket holen kannst und dann kriegst du ganz automatisiert die Rechnung und den Link und die Mail mit der Vorbereitung. Und ja, da freue ich mich, wenn wir uns morgen sehen. Falls du diese Folge jetzt später hörst als zu dem Zeitpunkt, dann kannst du auch so mal vorbeischauen, denn die Gruppensitzungen laufen weiter, immer zu verschiedenen Themen. Und ja, das ist so eine Herzensangelegenheit von mir. Das mache ich total gerne, weil wir uns da auch austauschen können und ich da nicht wie jetzt so alleine vor dem Mikro sitze und keine Resonanz bekomme. Deswegen freue ich mich immer sehr, da auch neue Leute kennenzulernen. Und das war's auch schon mit der neuen Folge im Gesund Yourself Podcast. Danke, dass du dabei warst. Lass mir ein Feedback da. Dann bis bald. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Mhm.